Wir öffnen dir neu unser Herz. Herr, danke. Sprich, sprich, was in deinem Herzen ist, Herr. Oh, Herr. Ja, der Herr hat etwas vor. Mit diesem Brief hatte auch der Paulus eine Absicht. Ja, er hat die Philipper ermutigt, weiter auf diesem Weg zu gehen. Ja, ich habe das so positiv gefunden in der ersten Versammlung schon, wie wir gesehen haben. Es geht nach oben. Es geht auf ein Ziel zu. Ja, ist der Anfang. Wir haben oft das Evangelium auf den Einstieg begrenzt. Aber das Evangelium ist der ganze Vorsatz Gottes. Ja, Gottes ganzer Plan. Und der hat sehr viel mit uns zu tun. Und das alles, ja, ist eine fortschreitende Errettung, die wir erleben. Gell? So wie wir gesehen haben im Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 25, wie es heißt, er kann aufs Völligste erretten, die durch ihn zu Gott vorwärts kommen. Das heißt, der Herr hat was in uns angefangen, wie es im Philipperbrief heißt. Und ich bin überzeugt, sagte Paulus, dass er das, was er in euch angefangen hat, vollenden wird. Ist das nicht wunderbar? Wie kommt der Paulus zu so einer Überzeugung? Ja, es kam schon raus ein bisschen in den Versammlungen und auch in den Gemeinschaften. Wie kann er so überzeugt sein? Warum? Weil er gesehen hat, sie waren von Anfang an auf der richtigen Fährte, sage ich mal. Sie waren solche, die haben das Evangelium nicht nur für sich angenommen und an Jesus geglaubt, sondern sie haben gleich teilgehabt aktiv am Evangelium. Das ist, ich denke, das ist ein Schlüssel. Man musste die nicht auffordern, ihr müsst Evangelium predigen, ihr müsst, ja. Das war, sie hatten von sich aus diesen Wunsch, teilzuhaben an der Verteidigung, an der Bekräftigung des Evangeliums. Sind dem Paulus zur Seite gestanden. Das ist wunderbar. Gell? Erst denkst du, ja, der Paulus und der Silas, die waren dort auf einsamer Reise, ja, und jetzt sind sie in einer fremden Stadt in Philippi im Gefängnis und was, ja, aber da waren Brüder da, ja. Als sie rauskamen, da waren Brüder, waren Geschwister. Die waren mit ihnen gestanden. So eine Gemeinschaft für das Evangelium. Ich möchte gerade mal einen Vers lesen aus Jesaja, Kapitel 9. Einfach nur mal, wir brauchen einfach eine Sicht, eine andere Sicht vom Evangelium. Wir sind manchmal so begrenzt, dann denken wir, Evangelium ist eine Anforderung, ja. Das Volk, ich habe es jetzt oft in der Elberfelder Übersetzung, von Anfang, Kapitel 9, Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Ist das nicht wunderbar? Das ist das Evangelium. Es gibt ein Evangelium. Eine gute Botschaft. So, und wenn wir jetzt weiterlesen, ich überspringe jetzt mal ein, zwei Verse, aber dann kommen wir zu Vers 5. Das ist der Grund für diesen Jubel. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer. Halleluja. Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und so weiter. Ist das nicht wunderbar? Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist eine Person. Was der Engel dort verkündigt hat, den Hirten, ist, dass da ein Kind geboren ist, Erretter ist geboren. Ja, genau das aus Jesaja ist erfüllt worden zu der Zeit vor circa 2000 Jahren. Das ist das Evangelium. Allein das, allein die Tatsache, dass es so etwas und so jemanden gibt wie Jesus, das ist das Evangelium. Die Menschen waren ohne Hoffnung, ohne Gott. Und dann kommt Gott zu den Menschen. Das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Gott kommt zu den Menschen. Das ist das Evangelium. Wo immer du anfängst, ist das Evangelium. Gestern, als Gerd gefragt hat, ja, wo hört man zum ersten Mal was vom Evangelium? Eigentlich wollte ich sagen, 1. Mose. Es fängt schon ganz vorne an. Evangelium. Ja? Dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Evangelium. Wir brauchen einen Blick dafür. Und wenn wir gefüllt sind mit dem Evangelium, wie es auch schon rauskam, dann warten wir nur noch auf eine Gelegenheit. Herr Jesus, das Evangelium ist Christus. Das sagt schon der Römerbrief, Kapitel 1, wir haben den Vers auch schon gelesen, die Tage, das ist Römer, Kapitel 1, Vers 9. Gott ist mein Zeuge, welche mich diene in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes. Das Evangelium von seinem Sohn. Und vielleicht noch Apostelgeschichte 11, Vers 20 können wir dazu lesen. Apostelgeschichte 11, Vers 20. So. Es gab aber einige unter ihnen, Männer von Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochien und redeten auch zu den Griechen und verkündigten ihnen den Herrn Jesus als das Evangelium. Also was verkündigen sie? Den Herrn Jesus als das Evangelium. Es ist nicht immer eine, wie soll man sagen, mitreißende Botschaft. Es ist nicht immer ein, wie soll man sagen, ein zusammenhängend verständliches Wort, was die Menschen hören müssen. Sie müssen mit Jesus in Kontakt gebracht werden. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war ich schon mal auf einer Evangeliumsveranstaltung. Ich habe nur mit den Leuten danach diskutiert. Ich hatte gar kein Interesse, jetzt Jesus aufzunehmen. Die konnten mit mir reden, wie sie wollten. Ich habe da meine Argumente vorgebracht. Und eines Tages war ich halt in einer Verfassung und ein junger Mann sagt zu mir, möchtest du nicht Jesus kennenlernen? Dann sage ich, erst fragt er, kennst du Jesus schon? Dann sage ich, nein. Dann sagt er, möchtest du ihn nicht kennenlernen? Und dann wurde es mir ganz heiß. Was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen? Sage ich ja oder sage ich nein? Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe gar nichts gesagt. Und schon hat er mich auf die Seite genommen und hat mit mir angefangen zu beten. Da war noch jemand dabei, die haben sie zu zweit für mich gebetet. 2, 3 Minuten. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt bete du auch. Aber als die beiden gebetet haben, habe ich gemerkt, Jesus ist hier, er ist Realität, an dem komme ich heute Abend nicht vorbei. Das ist das Evangelium. Die haben mir manche Sachen noch erzählt, mit auf den Weg gegeben, ja, irgendwelche Dinge mich belehrt. Das hat mich, ist alles nicht hängen geblieben. Aber was ich wusste seit diesem Abend, Jesus lebt. Er ist, es gibt Jesus, er ist lebendig, er ist auferstanden. Ich bin ihm begegnet. Und das ist das Entscheidende beim Evangelium. Wir machen es manchmal zu kompliziert. Allein schon, dass Menschen mal, wie soll man sagen, einen Hinweis bekommen, dass man an Gott glauben kann, dass Gott lebendig ist, dass ich ihn kennengelernt habe. Allein das ist für Menschen manchmal schon so ein Wachmacher. Ja? Herr Jesus, die Person des Herrn. Das Evangelium von seinem Sohn. Und das ist kein armseliges Evangelium. Es ist ein, wie der unser Bruder aus Göppingen schon rausgebracht hat, es ist ein Reichtum. Du fängst im Kolosserbrief an zu lesen, nicht nur lesen und verstehen, lesen und sehen und sich vom Herrn beeindrucken lassen. Geschwister, das ist so wichtig. Sonst, wirklich, sonst haben wir auch nichts zu sagen. Du hast nur was zu sagen, wenn du etwas erlebt hast. Gell? Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Gell? Und wenn wir mit dem Herrn auf diese Reise gehen, dass wir den Herrn noch mehr kennenlernen, mehr entdecken von ihm. Schwester, ich möchte allen jungen Leuten ans Herz legen, lest im Wort. Lest im Wort. Und da gibt es dann Situationen, da berührst du was vom Herrn. Und das ist etwas, was nachher auch Teil von dir wird. Deswegen nur einen Appell an uns zu richten. Wir müssen mehr das Evangelium predigen. Das ist liegt gar nicht im Interesse auch so einer Konferenz. Das ist auch nicht das Wesen der Gemeinde. Ja. Wir könnten jetzt ein Evangeliumswerk aufbauen, Schulungen für das Evangelium, ja, eine Organisation gründen. Geschwister, das ist es nicht. Sondern das Evangelium vom Reich wird gepredigt. Und das Reich Gottes hat viel mit der Gemeinde zu tun. Wir, wie es rauskam, nicht nur unsere Schwester ist ein lebendiges Evangelium. Vielmehr die Gemeinde als Ganzes ist das lebendige Evangelium. Das ist das, was die Leute auch überzeugen kann. Ja, das ist ein Ausdruck. Nicht nur jeder für sich kämpft und hat irgendeine komische Idee, wie er das Evangelium weiter sagt. Ja, natürlich, Paulus sagt auch, mit allen Mitteln möchte ich Menschen gewinnen, auf jede Weise. Ja, weil es ist wirklich wichtig. Wir haben diese begrenzte Zeit und in uns ist dieser Wunsch auch angelegt, dass diese Zeit nicht vergeblich sein soll. Dass wir sie dem Herrn geben, dass sie nützlich ist für den Herrn. Wir sollen Frucht tragen. Sondern in Christus bleiben. Der Herr sagt, bleibt in mir, wohnt in mir und ich in euch. Wenn die Rebe nicht im Weinstock bleibt, kann sie keine Frucht bringen. Das heißt, es geht ums Fruchtbringen. Herr Jesus, ich gehe noch auf 2. Korinther 4 noch kurz ein. 2. Korinther 4, Vers 3, folgende. 2. Korinther 4. Ab Vers 3. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es in denen verdeckt, die verloren sind. Schade, ist eigentlich nicht das Ziel, dass für Menschen das Evangelium verdeckt ist, aber es ist leider so. Trotzdem, wir sprechen es weiter, das Evangelium. Es gibt welche, für die ist es verdeckt. Wir können für sie beten, vielleicht ist es morgen nicht mehr verdeckt, weil sie sich öffnen, weil sie ihr Herz öffnen. In denen der Gott des Zeitalters den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist. Das heißt, was ist das Evangelium? Das ist das Licht von der Herrlichkeit Gottes. Das ist Christus selber. Wenn er den Menschen erscheint, wenn er den Menschen begegnet, das ist das Evangelium. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus. Dass er der Herr ist. Halleluja. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Jesus Christus. Mit allem, was er ist. Was er getan hat, was er uns bedeutet. Und deshalb ist es gut, das Wort zu kennen, wie der Paulus sagt. Dieser Vers, ich genieße diesen Vers jedes Mal, wenn ich ihn wieder anschaue. Paulus sagt in Epheser Kapitel 3. Das kann einen auch, wie soll man sagen, das ist immer wieder wie so eine neue Zündung. Ja, mir, dem Allergeringsten, Epheser 3, Vers 8,
Unter allen Heiligen ist diese Gnade gegeben. So er erniedrigt sich unter alle Heiligen. Er sagt, ich bin der Allerletzte von allen. Der Kleinste. Ich bin der Unwerteste, sagt er damit. Aber mir ist eine wunderbare Gnade gegeben. Nämlich, ich darf das Evangelium von dem unausforschlichen Reichtum Christi predigen. Das ist so eine Gnade. Hast du schon mal jemanden das Evangelium gepredigt? Hast du schon mal? Allein wenn du das machst, das ist so eine Gnade. Da ist ein Mensch und du hast die Angst gehabt, der wird dich jetzt ablehnen, der wird barsch reagieren und plötzlich öffnet er sein Herz. Und du kannst noch einen Satz sagen. Kannst ihm noch vielleicht noch einen Vers irgendwo zeigen. Und kannst ihm sagen, dass er Jesus kennenlernen kann. Du bist hinterher, der Tag ist gerettet. Das ist, dann weißt du, wofür du lebst. Wofür bin ich da? Das ist, du merkst, ich lebe. Das hat nichts mit einer Aktion zu tun, aber es ist ein Lebenszeichen. Wir Christen, wir haben ein Leben empfangen, das sich mitteilen möchte. Und du kannst nicht sagen, ja, die anderen haben diese Gabe, ich habe diese Gabe nicht. Als in Apostelgeschichte das Ganze angefangen hat, nachdem sie dort 10 Tage gebetet haben in einem Obergemach, sind sie rausgegangen in die Stadt und haben dort angefangen. Was war dann passiert? Der Geist kam. Und es heißt, sie wurden alle, nicht manche, erfüllt mit dem Heiligen Geist und redeten. Sogar in anderen Sprachen. Ja, das ist ein Zeugnis, wenn Menschen reden von Jesus. Das macht einen Unterschied. Das wird auch dein Leben, er verändert mein Leben. Wenn ich von Jesus rede, das macht auf mich, mir, das ist für mich vielleicht eine größere Errettung als für den, dem ich was sage. Weil es macht mich frei, weiß von meinen Befindlichkeiten. Ja, wie geht's dir? Oh, ich habe das, komm, vergiss das. Paulus sagt, mein Leben ist keiner Rede wert. Es geht um das Evangelium. Es geht um Christus. Diesen wunderbaren, reichen Christus. Den der Herr, der hat sich uns anvertraut. Halleluja, es ist wunderbar. Diesen unausforschlichen Reichtum. Das heißt, manchmal ist mir schon so gegangen, ich wusste nicht, was ich sagen soll, aber als ich angefangen habe, da kam es dann. Herr Jesus Christus. Und der Inhalt des Evangeliums ist Christus. Er ist das Evangelium. Aber heute ist Christus nicht mehr nur diese einzelne Person, die damals gelebt hat. Sondern heute ist Christus der vergrößerte Christus. Ihr werdet Größeres sehen. Halleluja. Was ist das Größere? Das ist die Gemeinde. Christus und die Gemeinde. Tu nichts anderes zu Christus hinzu. Wir hatten am letzten Sonntag eine gute Mitteilung, eine gute Versammlung in Karlsruhe, wo ein Bruder mitgeteilt hat. Oftmals wird Evangelium plus. Plus das Gesetz zum Beispiel. Plus irdische Dinge, wie man es auch im Kolosserbrief liest. Oder ist noch das Selbst mit dabei? Vermischt. Alles muss ans Kreuz, was nicht Christus ist. Und was zu Christus gehört, ist nur noch die Gemeinde. Christus und die Gemeinde, das darfst du sagen. Aber nicht Christus und das Gesetz. Christus und eine andere Person. Sondern Christus und die Gemeinde. Das ist das Evangelium. Das ist Gottes ewiger Vorsatz. Und die Philipper waren ausgerichtet aufs Evangelium. Wir haben die Verse auch schon gelesen. Philipper 1 heißt es, wegen eurer Gemeinschaft für das Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. gleich hat Paulus sie mit hineingenommen und sie waren in dieser Gemeinschaft beteiligt und es war nicht nur eine einseitige Gemeinschaft. Paulus hat ihnen das Evangelium gepredigt und jetzt hat er sich um sie gekümmert. Nein, es war eine auf Augenhöhe, eine gleichwertige Gemeinschaft. Paulus hat geschätzt, dass sie von Anfang an diese Gemeinschaft aktiv ergriffen haben. Und deshalb war er überzeugt, dass der Herr sein Werk in ihnen vollenden wird. Und es gibt eine Stelle, ja, würdig des Evangeliums zu leben. Wir haben den Vers vorhin gelesen, führt nur ein Leben würdig des Evangeliums Christi. So, dieser Vers zeigt, es muss was dahinter stehen, hinter dem, was ich sage. Sagt man immer, ne? Da gibt es manche, die machen den Mund auf und nichts dahinter. Deshalb muss es da so eine Basis geben. Wir leben ein Leben. Und auch in der Vergangenheit schon ist uns beim Beten dieses Verses immer wieder bewusst geworden, führt nur ein Leben. Das beinhaltet, kann ich auch mit anderen Worten sagen, kein Doppelleben. Ne? So, heute setze ich mein Gemeindegesicht auf, ja, und ja, bitte, das ist eben der Unterschied. Die Gemeinde ist etwas Echtes. Und wir haben Christus in der Wirklichkeit. Und deswegen wirst du lernen, in der Gemeinde Christus zu leben. Und dein Selbst zu verleugnen. Das gehört dazu. Das ist eine aktive Übung, jeden Tag. Ich möchte Christus leben. Paulus sagt, zu leben ist für mich Christus. Das heißt, dein Lebensvollzug, alles was er macht, ist Christus. Kam jetzt auch raus in den Versammlungen. Aber es heißt in diesem Vers, nicht nur führt ein tadelloses Leben. Das war in den anderen Stellen. Ja, wir sollen ein Leben führen, ohne ja, dass wir nicht beschämt werden, wenn der Herr zurückkommt. Ohne Tadel. Wir möchten unsträflich beim Richterstuhl Christi erfunden werden. Das ist schon da. Das ist wichtig. Aber hier ist noch was anderes zu sehen in dem Vers. Da heißt es, ein Leben würdig des Evangeliums, damit ihr, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, in einem Geist feststeht, indem ihr mit einer Seele zusammenkämpft. Das zeigt, dieses Leben ist ein aktives Leben. Es ist nicht nur, dass ich ein gutes Verhalten habe, ein gutes Benehmen. Hier ist nicht nur meine persönliche Heiligung angesprochen, sondern hier geht es darum, dass wir im Geist feststehen. Und ich mache jetzt nochmal die berühmten drei Kreise. So. Wir wissen, wir sind vom Geist geboren. Das heißt, wir sind eingegangen in das Reich durch die Wiedergeburt. Wir sind ein Geist mit dem Herrn. Und hier außenrum ist unsere Seele. Und ich fand es sehr gut, wie Daniel das erklärt hat. Das ist eigentlich die gefallene Seele, das ist unser Selbst. Das ist unser Ego. Ja, sieht man, wird heutzutage immer stärker in der Gesellschaft. Warum? Weil der Glaube abnimmt. Weil das Bewusstsein von Gott verloren geht. Die Menschen kennen das Wort Gottes, sie kennen Gott nicht mehr. Immer weniger. Dann kommt was anderes an diese Stelle. Das ist das Selbst. Aber nachdem wir wiedergeboren sind, wird unsere Seele verändert. Die wird umgewandelt. Das ist das Werk des Herrn. Aber zuerst müssen wir in unserem Geist feststehen. Es gibt einen Vers im Epheserbrief, der zeigt uns, das ist Epheser 3, der zeigt uns, dass wir da gestärkt werden müssen. In 3 Vers 16. Da betete Paulus für die Epheser, der Epheserbrief schreibt über die Gemeinde und über diese wunderbare Gemeinde. Aber was da notwendig ist, ist, dass wir alle hineingestärkt werden in den inwendigen Menschen. Das extra hier steht nicht nur am inwendigen Menschen gestärkt, sondern hineingestärkt in den inwendigen Menschen. Das heißt, unsere Person, unsere Persönlichkeit, wir müssen hineingestärkt werden in den Geist. Wir versuchen dann immer so zu kämpfen, ja, mit einer Seele und so weiter. Ja, aber wir müssen erst in den Geist hineingestärkt werden. Und da sieht man, wie das auch der Paulus übt. Er betet für die Heiligen, er steht für sie ein, wie es auch heute Morgen rauskam. Er hat eine Übung, sich zum Geist zu wenden. Wenn wir einen Geist von Gott, wenn unser Geist erweckt ist, dann ist unsere Verantwortung, dass wir uns dort auch immer wieder drauf besinnen, uns zum Geist wenden, aktiv sind, in unseren Geist zu kommen. Ja, das ist auch, das Gebet soll nicht nur dazu dienen, dass Gott uns Wünsche erfüllt oder dass er etwas für uns tut. Sondern das Gebet ist in erster Linie auch, damit du gestärkt wirst hinein in den inwendigen Menschen. Dass du wirklich, dass du nicht nur objektiv im Geist bist, wie Römer 10 sagt, ihr seid im Geist, ne? Römer 8. Sondern, dass du in der Erfahrung im Geist bist. Hineingestärkt in den inwendigen Menschen. Dass durch den Geist wird, macht der Herr alles in unserem Leben. Durch den Geist werden wir die Forderungen Gottes erfüllen. Alles im Geist. Und jetzt kommt, da stehen wir fest. Da müssen wir feststehen. Das muss klar sein. Und jetzt kommen wir aber gleich noch zum zweiten Punkt, was den Geist betrifft. Der Geist hier ist nicht nur deine persönliche Beziehung mit dem Herrn. Sondern hier heißt es, hineingestärkt. Fest steht in einem Geist. In einem Geist, dass ihr in einem Geist feststeht. So, das heißt, das sind wir alle. Das ist die ganze Gemeinde dort in Philippi gemeint. Wir alle stehen fest in einem Geist. Und das heißt, wir müssen den Geist kennen. Um eins zu sein, müssen wir den Geist kennen. Da geht es nicht nur darum, dass ich eine gute Bibelauslegung habe und viel aus der Bibel weiß und zitieren kann und Zusammenhänge verstehe. Das ist noch lange nicht der Geist. Der Geist ist, dass ich etwas berühre von der Wirklichkeit. Es gab viele, die schon gelehrt haben über die Bibel. Ich habe schon in letzter Zeit auch manches mir angehört. Ich denke, manchmal muss man sich einfach fragen, was verfolgen die Leute für Ziele? Ja, und bei Paulus war es genauso. Die einen predigen das Evangelium aus Selbstsucht, die anderen aus Neid. Ja, das ist die Seele, das ist nicht der Geist. Und wir sollen lernen, im Geist zu leben, den Geist zu kennen, im Geist feststehen, ja, vom Geist geleitet werden, ja. Herr Jesus. Und dann nehme ich noch den Parallelvers aus dem Epheserbrief, Epheser Kapitel 4, Vers 1, folgende. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, mit der ihr berufen worden seid. Der Berufung würdig wandeln. Und in diesem Zusammenhang spricht er von der Einheit. Er spricht von der Einheit. Und hier handelt es sich um die Einheit der Gemeinde. Ja, wandelt mit der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Denn wenn du im Geist bist, ich im Geist sind, dann können wir eins sein. Ein Geist mit dem Herrn und auch miteinander im Geist eins. Das ist das Zeugnis der Gemeinde. Und hier im Epheserbrief heißt es, eifrig bestrebt, die Einheit des Geistes festzuhalten. Vers 3. Eifrig bestrebt. Der Luther sagt, fleißig sein. Fleiß tun. Das heißt, da musst du dich anstrengen. Das muss dir wichtig sein. Das ist nicht so einfach. Das gibt's nicht umsonst. Da musst du mitarbeiten mit dem Herrn. Gell? Bewirket. Ja, und diese Einheit festzuhalten, das ist keine Kleinigkeit. Weil es geht hier um das Zeugnis Gottes. Da geht es auch nicht darüber. Weißt du, heute bist du eins mit allen, kannst sogar ein Buch schreiben über die Einheit. Und morgen machst du eine Spaltung. Ist alles möglich. Wir haben schon so viel erlebt. Menschen können sich ändern. Da geht es nicht darum, dass ich mal was nur erkannt habe, sondern wir alle sind aufgefordert, die Einheit fleißig festzuhalten. Und wie gesagt, es ist keine Einheit einer Praxis. Es geht nicht darum, dass wir alle in allen Gemeinden einheitliche Versammlungsformen haben. Es geht nicht darum, dass wir alle nur einem Menschen folgen. Sondern es ist die Einheit des Geistes. Nehmen wir dem Herrn die Ehre. Und diese Einheit gilt es täglich festzuhalten. Ja. Und das ist ein Prüfstein für uns, die Einheit zu halten. Wir haben oft mal so einen Eindruck, ja, in der Gemeinde ist etwas nicht so, wie ich mir das vorstelle oder wie es sein sollte. Und wir haben unterschiedliche Ansichten. Aber auf der anderen Seite, ja, oder ich werde in meinem Stolz verletzt. Ich meine vielleicht, man muss mich in der Gemeinde anerkennen. Ich habe ja so viel zu bieten. Und die Geschwister sagen nicht Amen, wenn ich was sage. Und ich bekomme auch nicht diese Position, die ich eigentlich wollte. Das ist die Gemeinde und deshalb ist die Gemeinde nicht jedermanns Ding. Leider wachsen wir nicht so schnell wie manche anderen Gruppen. Es ist nicht ein Ort für unseren persönlichen Komfort, für unsere seelische Komfortzone. Es ist ein Ort, wo der Herr uns behandelt. Auf der einen Seite kommen wir zu ihm, er gibt uns Ruhe, wahre Ruhe. Also du hast erst Ruhe, wenn du in deinem Geist bist. Alles andere ist Illusion, ist kurzlebig und nicht zielführend. Aber wenn wir im Geist sind, du berührst den Herrn im Geist, dann hast du Ruhe. Obwohl du vielleicht laut bist. Sitzt in deinem Auto, fährst zur Arbeit und rufst den Herrn Jesus an. Halleluja, Herr Jesus! Du denkst, es ist verrückt. Es ist verrückt. Der Geist ist manchmal verrückt. Nicht immer. Manchmal ist er auch ganz schön normal, nüchtern. Ja, aber er ist auch verrückt. Und ich sag euch, wenn du nicht mal verrückt gewesen bist, weiß ich nicht, ob du wirklich den Geist kennst. Paulus sagt, dass er außer sich war. Wir müssen mal wirklich zum Geist durchdringen. Das bete ich für alle Geschwister, ist mir das so wichtig. Weil das ist der Kern des Gemeindelebens. Da fängt's an. Guck mal die Geschwister in Jerusalem damals. Vorher, wie es heute Morgen rauskam, vorher waren sie so verängstigt. Ja, und nachher verrückt. Dass die Leute gedacht haben, die haben was getrunken, die haben was genommen. Ja, wir haben Christus genommen. Von Christus getrunken. Der Herr muss uns frei machen. Weißt du, wir sind manchmal so brav hier, sitzen in der Gemeinde, wachsen in der Gemeinde auf und sind so liebe, nette, junge Geschwister. Geschwister, ist schön, ist wunderbar. Aber hier vorne sollten nicht nur ältere Herren sitzen. Geschwister, die jungen Leute müssen kommen und sich vorne hinsetzen. Nicht hinten und abwarten. Sichere Distanz. Geh mitten rein, dann hast du die beste Errettung. Du hast den größten Segen. Und üb deinen Geist. Komm nicht rein, guck, wer ist alles hier. Nee, komm rein, steh auf und bete. Und du wirst frei sein. Wird alles von dir abfallen. Manches muss man zurückgewinnen. Auf der einen Seite müssen wir vorangehen, manches hinter uns lassen. Auf der anderen Seite müssen wir manches wieder für uns zurückgewinnen. Das ist wichtig. Wir stehen fest in einem Geist. Wir stehen nicht fest in einer Seele. Bitte nicht. Da stehen wir nicht fest. Wir stehen fest in einem Geist. Das muss klar sein. Das ist die Basis. Und dann kämpfen wir mit einer Seele. Mit. Die Seele ist das Mittel. Das ist nicht mehr das Selbst, das auf dem Thron sitzt und bestimmt, was will ich heute, wie geht's mir heute, ja, wozu habe ich Lust, was sind meine Ziele. Nein, das ist jetzt deine Seele, die dem Herrn gerne sich unterordnet. Die wird mehr und mehr vom Herrn verändert. Das ist, mit dieser Seele können wir zusammenkämpfen. Die nehmen wir und kämpfen zusammen. Und wir müssen alle beteiligt sein an diesem Kampf, Geschwister, sonst ist dieser Vers nicht unsere Erfahrung. Beteiligt an dem Kampf. Ich möchte gerne ein Beispiel aus dem Alten Testament nochmal zitieren. Da gibt es so viele gute, schöne Dinge, von denen wir lernen können. Das war jetzt in diesem Fall ein Negativerlebnis, beziehungsweise eine Begebenheit, aus der wir aber alle lernen können und profitieren können. Das ist 2. Samuel 11, ab Vers 1. Ich lese nur den ersten und zweiten Vers. Es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm, also der schickt da seine Generäle oder sein Feldherr, und ganz Israel mit ihm. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon, also die Ammoniter, besiegt und belagerten Rabba, eine Stadt. Und jetzt kommt's. David aber, also zur Zeit, als die Könige pflegten, ins Feld zu ziehen. Wer war der König? David. David aber blieb in Jerusalem. Er blieb zu Hause, in seinem Palast. Und dann heißt es, und es geschah zur Abendzeit. Zur Abendzeit. Dass David von seinem Lager aufstand. Also normalerweise steht man morgens auf. Unser lieber David. In vielen Dingen unser großes Vorbild. Aber hier, das war sein großes Versagen. Und wie das zustande kam. Wir wissen alle, was passiert ist. Oder die meisten. Also wir lesen. Aber wie das dazu kam. Er hat sich's gut gehen lassen. Hat ja alles. Schöner Tag heute. Ich habe genug zu essen, zu trinken. Ich könnte mir den Film noch anschauen. Und diese Sache noch angucken. Und dann geht sein Blick über seinen Balkon runter. Und dann war es passiert. Die Lust der Augen, das Fleisch, alles ist da. Und ich sage euch, bei uns ist es auch da. Täuscht euch nicht. Denkt nicht, ich bin schon vollkommen. Sagt das nicht. Sagt das nicht. Deshalb, lernen wir von David. Es gibt ein deutsches Sprichwort: Müßiggang ist aller Laster Anfang. Müßiggang. Das heißt, nichts tun. Chillen. Einfach mal abwarten. Schöne Sachen machen. Mal eine Reise machen. Computer spielen. Gibt so vieles. Oh, heute im Internet. Oh, da kannst du dich stundenlang aufhalten. Hast nichts geschafft. Nur irgendwas geguckt. Müßiggang, weißt du? Nichts machen. Gibt heute so viele. Meine Frau ist bei der Arbeit. Sie sagt, eigentlich ist dort Handyverbot. Aber diese jungen Leute, die da anfangen zu arbeiten, die sind ständig an ihrem Handy. Die halbe Zeit. Wir leben in einer Zeit der Verführung. Und Luther hat einmal gesagt, ist doch das die größte Versuchung, wenn gar keine Versuchung da ist. Das ist die größte Versuchung. Der Feind kommt nicht, boah, ich kämpfe gegen dich. Nein, der hat dich schon besiegt, wenn du einfach nur alle Fünfe gerade sein lässt. Herr Jesus, der Herr muss uns was zeigen. Wir müssen aktiv am Werk Gottes beteiligt sein. Alle in der Gemeinde. Und weißt du, was die beste, der einfachste, weißt du, es gibt verschiedene Dienste in der Gemeinde. Ja, du denkst, ja, was, wo kann ich mich einbringen? Was kann ich denn tun? Wie kann ich dienen? Ich sagte, was wir alle können. Wir können den Herrn bezeugen. Wir können das Evangelium, das Licht des Evangeliums verbreiten. Das ist ein helles Licht. Und da sind wir alle in der Lage. Da ist jeder in der Lage. Manchmal habe ich gedacht, es gibt Geschwister, weil sie die in ihrem Leben Probleme haben, da und dort, ja. Aber sie reden das Evangelium und Menschen kommen zum Glauben. Ja, ist doch wunderbar. Das Evangelium hat eine Kraft. Ja, die Kraft Gottes ist eine Kraft Gottes. Und die kann retten. Aber so ein Leben brauchen wir, dass wir in einem Geist feststehen und mit einer Seele zusammenkämpfen. Ja, zusammenkämpfen. Und indem wir uns dem Herrn hingeben, werden wir errettet. Und dann erfahren wir auch vieles. Weißt du, die Schrift sagt zum Beispiel, dass es Leiden geben wird und alles. Du suche nicht nach den Leiden. Die gib dich dem Herrn hin, dann werden Sachen kommen und du wirst Gegenwind kriegen. Du wirst deine Leiden bekommen. Ja? Uns ist beides geschenkt, sagt Paulus. Nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ja. Ich habe es schon mal erzählt, ich weiß nicht, ich sage es einfach nochmal. Wir haben mal einen Büchertisch aufgebaut in der Stadt bei uns in Karlsruhe. Und waren zwei Schwestern noch mit mir dabei. Bauen wir den Stand auf, da kam einer an. Ein bisschen eigenartige Gestalt, aber es kommen ja immer eigenartige Gestalten. Die Welt ist voller eigenartiger Gestalten. Guck, die Zeit Jesu war es genauso. Da kommt einer an und nach dem Wortwechsel ein, ich glaube, ich habe gar nichts groß gesagt, dann haut er mir eine an die Backe. Die Schwestern gucken und ich freue mich. Halleluja, dass ich würdig erachtet war, für den Herrn zu leiden. Das ist wunderbar. Ich sag dir, ich möchte nicht leiden, weil ich Dummheiten gemacht habe. Ich möchte leiden, weil ich dem Herrn diene und für den Herrn lebe. Da leide ich gerne. Und dann ist in diesem Leiden auch eine Freude. Gib dich hin dem Herrn im Gemeindeleben, für das Evangelium. Du wirst die Freude des Herrn haben. Auch wenn es dir schlecht geht, wirst du die Freude des Herrn haben. Herr Jesus, wir kämpfen diesen Kampf. Halleluja. Ja, ich hatte noch einen Vers, genau. Aber den lasse ich jetzt weg. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Ja, Herr Jesus, das ist diese Einheit. Und wir kämpfen diesen Kampf in Apostelgeschichte 4. Der Vers oder diese Stelle wurde heute schon erwähnt oder gestern. Aber ich möchte sie nochmal
aufschlagen. Da geht es um das Gebet der Gemeinde. Das ist Kapitel 4, 23 folgende. Jetzt will ich nur einen Vers da rausgreifen, und zwar Vers 29. Sieh an ihr Drohen. Du siehst sie, die haben sich alle aufgemacht gegen den Herrn, gegen deinen Gesalbten. So, die ganze Welt bäumt sich auf, die Sichtbare und Unsichtbare, alles gegen Christus. Alles bäumt sich auf, bloß weil wir ein paar das Evangelium predigen. Regt sich alles auf und schlagen die Wellen hoch. Aufruhr in der Stadt. Aber sie sagen nicht, Herr, bestrafe sie. Nee, sagen sie nicht. Sie sagen nicht, Herr, beschütze uns vor diesen bösen Menschen. Sagen sie auch nicht. Was sagen sie? Herr, gib deinen Knechten mit Freimut dein Wort zu reden. Grad weitermachen. Halleluja. Und noch stärker. Mit Freimut das Wort zu reden. Geschwister, das ist, für uns gibt's keinen Rückzug in dem Sinne. Wir sind Zeugen. Ein Zeugnis. Wir predigen das Evangelium. Wir haben wirklich die beste Botschaft, die es gibt. Wir haben das höchste, das wunderbarste Evangelium. Ja, und es ist nicht nur das Evangelium der Errettung. Und ich habe auch schon mal hin und wieder in so eine Predigt reingehört. Heute hast du ja alles, die Auswahl in dem Internet. Ja, das ist ja ein riesen Jahrmarkt, was sich da tummelt. Dann habe ich einen Namen mal gehört, soll sehr gut sein. Ich habe mal reingehört. Gute Rede. Und sie kennt auch den Herrn. Aber alles dreht sich nur um die persönliche Seite. Wie Gott für mich persönlich mein Leben segnet. Aber zum Evangelium gehört der ganze Plan. Also ohne die Gemeinde ist mein Christenleben nur halb. Mir fehlt was. Wir hatten eine Schwester in Karlsruhe, ich darf es vielleicht sagen. Sie kam nach, ich glaube, über 7 Jahren, war sie nicht mehr in den Versammlungen. Dann kam sie eines Tages wieder. Kam zu einer Versammlung, war ganz freudig und war dann auch anschließend beim Essen dabei. Und meine Frau fragte sie dann, sag mal, warum bist du jetzt wieder gekommen? Dann sagte sie, ich habe die Gemeinde vermisst. Sie war bei verschiedenen Gruppen gewesen, ja, unterwegs und kam wieder zurück. Sie hat die Gemeinde vermisst. Geschwister, wir brauchen so eine Haltung. Die Gemeinde ist so ein Schatz, ist so wertvoll. Christus liebt die Gemeinde, hat sich für sie hingegeben. Das gehört zum Evangelium dazu. Wir kämpfen diesen Kampf gemeinsam. Dieses Gebet der Gemeinde ist wichtig. Ja, du sollst auch zur Gebetsversammlung kommen und beten. Ich habe auch schon gesehen, kommt jemand zur Gebetsversammlung und wartet mal ab. Ich möchte nicht nur abwarten, wenn ich in eine Versammlung komme. Warte nicht. Zeit ist zu schade. Herr Jesus, gemeinsam diesen Kampf kämpfen. Herr Jesus, Philipper 1,30, ne, wie ihr an mir auch diesen Kampf seht. Denselben Kampf, ihr habt denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und von mir hört. Sie sind im selben Kampf. Und das ist die Gewissheit, das sagt Paulus, ich bin überzeugt. Ihr werdet das Ziel erreichen. Ihr werdet das Ziel erreichen. Sei aktiv beteiligt an diesem Kampf. Dann bist du auf der sicheren Seite. Warte nicht ab. Gib dich hin. Herr Jesus. Dann gibt es noch Kapitel 3, Vers 14. Auch so ein Vers. Ich jage dem Ziel entgegen für den Kampfpreis der hohen Berufung. Und wir haben gehört, es gibt eine Belohnung. Wenn der Herr zurückkommt, er möchte uns gern belohnen.
Also wir haben zu Hause wieder, zurzeit wohnt gerade meine Tochter, ihr Mann und ihre Kinder, also meine drei Enkelchen bei uns wieder zu Hause. Und das ist wie vor 30 Jahren, als unsere drei auch da waren. Und ich sage, Kinder, ich belohne sie gerne, wenn sie die Dinge machen, die sie machen sollen. Man will sie nicht bestrafen. Man will sie belohnen. Das ist die Absicht. Gott möchte uns belohnen. Also, da gibt es so Sternchen dann, einen Plan. Ah, wer hat wieder mehr Sternchen? So ein Aufkleber. Ja, wenn du das machst, dann kriegst du ein Sternchen. Oh, das mache ich. Ja. Und alle sind eifrig dabei und Gott macht es mit uns ähnlich. Es gibt eine Belohnung. Lob den Herrn. Ich jage dem Ziel entgegen. Ich will die Belohnung kriegen. Halleluja. Das ist dieser Kampfpreis. Es gibt einen hohen Preis. Sollen wir noch 1. Thessaloniker 2 können wir vielleicht noch lesen. 1. Thessaloniker 2. Dort geht es darum, nachdem wir vorher gelitten hatten, Vers 2, und misshandelt worden waren in Philippi, also geht von einer Misere in die andere. Ja, du willst gerne das Evangelium predigen und dann vielleicht noch als Prediger anerkannt werden. Und dann kommt er von einem Gefängnis in den nächsten Aufruhr. Wie ihr wisst, wurden wir doch freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Halleluja. Es ist ein Kampf und doch ist es unsere Rettung, unser Leben. 1. Timotheus 6, Vers 12. Alles so Verse, die über diesen Kampf sprechen. Das ist jetzt der persönliche Aspekt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Ja, diesen Kampf zu kämpfen, heißt auch das Leben zu ergreifen. Wie gesagt, du ergreifst etwas von Christus. Stehst in diesem Kampf. Und das hat auch mit dem Bekenntnis zu tun. Dann 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt Paulus. Am Ende des Lebens. Möchtest du das auch sagen können? Ich möchte das sagen können. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Oh Herr, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Wir sind auf einem Lauf. Halleluja. Und wir stehen in einem Kampf. Und wie es auch in Epheser 6 heißt, dieser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist ein Kampf gegen Mächte und Gewalten. Und deshalb braucht es auch diese Haltung des Gebetes. Auch eine Haltung, der Herr ist der Sieger. Wir müssen auch wissen, der Herr hat den Feind überwunden. Wir stehen im Sieg. Wir sind eine Freudenboten, sind Siegesboten. Botinnen. Also selbst alle Schwestern sind Evangelistinnen. Sind Siegesboten. Wenn du mal guckst, was nach einer Weltmeisterschaft, wenn Deutschland den Weltmeistertitel geholt hat, wie die Leute ausrasten, aus dem Häuschen sind und auf den Straßen rumtanzen und sich freuen. Und wie freuen wir uns über den Sieg, den der Herr errungen hat? Wir müssten noch viel mehr aus dem Häuschen sein. Herr Jesus Christus. Halleluja. Und jetzt gibt es noch einen Vers, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist 2. Timotheus 2, Vers 4. Und Vers 3 noch, leide das Böse. Oh ne, wir können vorne anfangen. Du nun, mein Kind, werde gestärkt in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir vor vielen Zeugen gehört hast, das befiehl treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, es soll weitergehen. Ich habe es dir beigebracht, gib's weiter. Ja? Wir geben den Stab weiter. Wir geben das Evangelium weiter. Das ist der Charakter des Evangeliums. Es wird weitergetragen von einem zum anderen. Und dann heißt es, leide das Böse mit als ein guter Soldat Christi Jesu. Hui, Soldat. Ein guter Soldat. Geschwister, ihr seid alle zum Kampf eingezogen. Wir sind alle nicht nur Jünger, sondern auch Soldaten. Wir gehören zum Heer des Herrn. Lass dich auch davon vom Herrn beeindrucken. Keiner, und dann kommt eigentlich der Vers 4, keiner, der als Soldat dient, verstrickt sich in Geschäfte des alltäglichen Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. So, das heißt, wir sind für einen Auftrag, für eine Mission berufen worden. Und bei allem, was wir so auch machen, wir müssen für unseren Unterhalt sorgen. Wir haben unsere Familien. Du hast eine Arbeit. Wir leben in dieser Welt. Und doch sollen wir diese Welt gebrauchen, als gebrauchten wir sie nicht. Das ist nicht unser Zuhause. Das ist nicht unser Ding. Das müssen wir notgedrungen alles hier so mitnehmen. Du wirst merken, selbst deine Familie ist irgendwann mal, es ist nicht der eigentlich ein Sinn des Lebens. Ja, viele junge Leute heiraten, haben Kinder, ja. Lasst euch nicht verstricken in die Sorgen des täglichen Lebens. Verliert das Ziel nicht aus dem Blick. Wir sind berufen, in einen Kampf gestellt. Lass deine Kinder, lass deine Familie alles dem Herrn dienen. Wie der Josua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nicht aus dem Blick verlieren. Sonst am Ende sind deine Kinder der Mittelpunkt. Und dann hast du keine Zeit mehr für Gemeinschaft. Oder ist deine Arbeit so wichtig? Herr Jesus Christus, sei uns barmherzig. Wir möchten in diesem Kampf stehen. Es gab einen Mitarbeiter von Paulus, Demas. Früher haben wir es manchmal so interpretiert, als wäre der in die Welt gegangen. Geschwister, ich glaube nicht, dass der in die Welt gegangen ist. Er hat die Welt lieb gewonnen. Der hat sich irgendwo sesshaft gemacht und hat eine Frau geheiratet und sich ein Häuschen gebaut. Und dann war er eben für Paulus kein Mitarbeiter mehr. Er hat die Welt lieb gewonnen. Selbst wenn du ein Häusle baust, häng dein Herz nicht dran. Hab nicht lieb die Welt. Verstrick dich nicht in diese ganzen Sachen. Sondern der Herr sorgt für uns, trachtet zuerst nach seinem Reich. Als wir im Libanon waren diesen Herbst, haben wir über das Reich Gottes gesprochen. Und ich habe so diesen einen Vers dann, oder diesen Vers haben wir da gehabt. Trachtet zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird der Herr euch alles andere dazugeben. Du musst dich nicht verstricken. Du musst dich für das Reich ganz hingeben. Dann gibt der Herr dir alles, was du brauchst. Er sorgt für dich. Herr Jesus Christus, rette uns von unseren Sorgen, von unserem Bedenken und von unserer falschen Zurückhaltung. Der Herr möchte uns haben als Jünger, als Soldaten. Und er gibt uns alles. Er versorgt uns. Das ist ein Wunder. Geschwister, ich habe so viele Wunder in meinem Leben erlebt. Der Herr ist treu. Und er wird uns auf diesem Weg mit allem unterstützen, was wir brauchen. Sogar zu den Jüngern, als er sie zu Evangelium predigen geschickt hat damals, hat er gesagt, nehmt keine Taschen mit, nehmt nichts mit. Verlasst euch ganz auf mich, auf den Herrn. Wenn wir anfangen, das Evangelium zu predigen, Geschwister, wir werden vieles erleben. Vieles wird abfallen, was für uns vorher so wichtig war. Aber doch ein Hindernis. Ja. Herr Jesus Christus. Ja. Manche haben gute Arbeit, gute Jobs. Das ist auch nicht schlecht. Aber das darf nicht über deiner Haupttätigkeit stehen. Du bist ein Evangelist, du bist ein Soldat Christi, du bist ein Jünger Christi. Du bist ein Glied am Leib Christi. Da ist unser Herz. Mach dich nicht selber unglücklich, indem du andere Dinge so wichtig machst in deinem Leben. Mach dich frei. Herr Jesus Christus. Damit möchte ich einfach hier mal beenden. Und ich denke, es gibt noch Zeugnisse, vielleicht noch ein bisschen Zeit dafür. Amen.
Ich möchte den Herrn auch bezeugen.